Und dann in Phasen, in denen halt die Immobilienpreise stark steigen und die Mieten dann mit Verzögerung auch stark steigen, bist du eher am oberen Ende dieser Range. Dann würde normalerweise die Bautätigkeit zunehmen und das Angebot steigen, wenn nicht ein Staat so bescheuert verhalten würde wie der deutsche Staat. Und dann würde dieses Ungleichgewicht, also steigende Mieten, steigende Preise, wieder allmählich runterkommen, ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Expertengespräch hier bei Just ETF. Und heute geht es um die wohl emotionalste Asset-Klasse von uns Deutschen, nämlich Immobilien. Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister und ich habe heute einen Experten bei mir zu Gast hier im Studio, der sich auskennt wie kein zweiter zu Immobilien-Direktinvestments und auch möglichen Alternativen zu Immobilieninvestments, liquiden, börsennotierten Alternativen. Da reden wir heute drüber mit Dr. Gerd Kommer.
Freut mich sehr, Kia.
Schön, dass du da bist. Ja, Gerd, ich habe das Gefühl, so diese absolute Hochphase von Immobilien, ich würde sagen, so bis Corona, Niedrigzinsumfeld, vielleicht ein bisschen drüber hinweg, weil und dann sind die Zinsen gestiegen, liegt ein bisschen hinter uns. Also dieser ganz heiß gelaufene Markt scheint auch hinter uns zu liegen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass dann doch gewisse Preisrückgänge in gewissen Märkten auch zu erkennen waren.
Ja, also auf jeden Fall. Anfang 2022 endete die berühmte Nullzinsphase, die so die 5-6 Jahre davor, 2015 bis 2021, 2016, je nachdem wie man rechnet, hatten wir nahezu null oder teilweise sogar negative Referenzzinsen und die langfristigen Immobilienzinsen, die lagen dann bei, glaube zeitweilig sogar unter 1% per annum für 10-jährige Zinsbindungen. Das waren paradiesische Zustände für sozusagen Kreditfinanzierer im Immobilienmarkt, die es nie vorher und vielleicht auch nie mehr nachher geben wird, jedenfalls nicht in der absehbaren Zukunft. Aber Fakt ist, ab Anfang 2022 fingen die Zinsen allgemein und die Immobilienfinanzierungszinsen im Speziellen, die langfristigen, an schlagartig zu steigen. Die liegen ja mit 10-jähriger Zinsbindung bekanntlich derzeit so irgendwo bei 3,5%. Waren auch schon mal etwas höher, knapp über 4%. Das nach einem, wenn du so willst, und das ist, glaube ich, auch eine sozusagen ein Faktoid, das jeder Anleger im Hinterkopf kennen sollte, 40 Jahre sinkende Zinssenkungstendenz. Na, wir hatten von etwa 1980, 81 weltweit in den meisten Währungen bis Ende 2021 trendmäßig sinkende Zinsen. Von einem sehr hohen Niveau Ende der 1970er Jahre. Die 70er Jahre war so eine Zeit von hoher Inflation und hohen Nominalzinsen, hat er mit der idiotischen Geld- und Fiskalpolitik, Keynesianismus, dem kruden stalinistischen Keynesianismus damals zu tun. Und dann gab es die große geldpolitische Wende, also so quasi konservative Geldpolitik. Den berühmten Paul Volcker, den amerikanischen Notenbankchef da ab etwa 1980 und dann fingen eben die Zinsen an zu sinken und dieser Zinsrückgang trendmäßig, einzelne Jahre waren immer Ausnahmen natürlich, setzte sich über 40 Jahre fort. Das hat es eigentlich nie in der bekannten Kapitalmarktgeschichte vorher gegeben. Also 40 Jahre lang so viel und so lang anhaltende Zinssenkung. Und das hat natürlich dem globalen Immobilienmarkt sehr stark geholfen und im Speziell dem Deutschen, insbesondere da in Deutschland die Zinsen noch niedriger waren als in den meisten anderen Ländern. So, und ja, wie du gesagt hast, änderte sich 2022 und seitdem, also wenn du München, Stuttgart, Hamburg, Köln und auch viele sozusagen kleinere Städte haben wir real inflationsbereinigt. Heute bis zu 30%, Duisburg etc., 20-30% niedrigere Immobilienpreise als im Peak Ende 2021. Also 25-30%, das ist nicht Pillepalle.
Keine Überraschung für Zuschauer dieses Kanals, aber sprich, es ist auch kein Free Lunch gewesen, es war auch kein No-Brainer, in Immobilien zu investieren, so wie es oft fälschlicherweise auch vermittelt wurde. Muss auch ehrlich sagen, in Gesprächen beispielsweise mit meinem Vater werde ich regelmäßig gefragt, warum ich denn noch zur Miete wohne, weil es ja rausgeschmissenes Geld, warum ich denn nicht kaufen würde. Ja, gut, kann halt auch mal passieren, dass man 30% mehr zahlt, als die Immobilie vielleicht in dem Fall dann wert ist.
Richtig, also sagen wir mal, Klar, die goldene Immobilienzeit in Deutschland, Wohnimmobilienzeit von grob gesagt 2010 bis 2021, 11 oder 12 Jahre, je nachdem, in dieser Phase, am Anfang dieser Phase gekauft hat oder auch vielleicht schon ein bisschen vorher und nicht saumäßig Pech hatte mit der speziellen Mikrolage oder dem speziellen Projekt, kann immer mal Probleme bei der Bauphase geben, bei einem Neubauprojekt etc. Aber grob gesagt, wer in dieser Phase kaufte oder zumindest am Anfang und kurz davor, der konnte eigentlich nur Geld verdienen und viel Geld verdienen. Je mehr Kredit auf der Immobilie lastete, desto besser für die Eigenkapitalrendite. Ne? Mhm. Aber davor, die 40 Jahre davor, von 1970 bis heute, also 55 Jahre, haben wir relativ gute Daten, sah es eben anders aus. Generell sind Immobilienwertsteigerungen und Immobilienrenditen nicht so hoch, wie viele glauben. Und deswegen ist dein Opa und dein Papa, die natürlich das alte Mantra wiederholen, dass jemand, der den Kapitalmarkt nicht kennt, sagen wir mal aus Unwissenheit wahrscheinlich gerne wiederholt, weil es sich immer unangenehm anfühlt, Miet zu zahlen, ne? Aber es fühlt sich auch unangenehm an, die Stromrechnung zu zahlen oder die Benzinrechnung zu zahlen. Ich finde es auch nicht besonders angenehm, 5 Euro für ein Cappuccino zu zahlen. Also auch die Lebensmittelrechnung, ne? Also wir alle zahlen mehrere 100 Euro für Lebensmittel jeden Monat. Und würdest du deswegen jetzt sagen, ah, das stimmt irgendwas nicht. Ich müsste mir einen Bauernhof kaufen, meine eigenen Lebensmittel erzeugen. Ja. Nein, aber merkwürdigerweise, also diese Idee, Miete ist irgendwie grundsätzlich falsch. Das gibt es eigentlich nur bei Miete, aber nicht bei allen anderen Ausgaben.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, in vielen Mietverhältnissen, es wurde vermutlich jetzt auch im Zuge dieser Inflationsphase angepasst, haben wir ja Verträge, die überhaupt nicht inflationsindexiert sind. Insofern hast du da in nominal und vor allem real, also nominal gleich geblieben, mehr oder weniger real, dann ja auch eine eigentlich sinkende Miete an der Stelle. Also wenn beispielsweise dein Gehalt mit der Inflation wächst, dann zahlst du ja weniger Miete. Vorausgesetzt, man bleibt natürlich in derselben Wohnung. Ja.
Also wir hatten in Deutschland jahrzehntelang von 1970 bis grob gesagt 2010 und die nominalen Renditen stiegen langsamer als die nominalen Einkommen, Haushaltseinkommen. Mit anderen Worten, die Affordability, also die Erschwinglichkeit von Mieten stieg 40 Jahre lang trendmäßig. Ne? Manchmal erlauben sich Wissenschaftler in den Titeln ihrer Aufsätze auch so ein bisschen Humor und Sarkasmus. Meistens ist ja so eine trockene Formulierung. Und da gab es einen Aufsatz, Deutschland, das Mieterparadies auf diesem Planeten. Gab es mal so einen Aufsatz. Ne? Und Erschwinglichkeit, also mit anderen Worten, der Anteil des durchschnittlichen Nettoeinkommens eines Haushaltes in Deutschland, der für eine durchschnittliche Miete ausgegeben wurde, 2010 wahrscheinlich unter allen westlichen Ländern der niedrigste war. Ne? Mhm. Und klar, dann stiegen die Mieten auch längerfristig in den letzten 10, 15 Jahren schneller als die Einkommen. Also mit anderen Worten, war die Vertreibung aus dem Paradies, fand dann statt. Ne? Und heute sind wir halt in einer Situation, was die Miethöhen anbelangt, die eher normal ist für, also ist nicht mehr das Paradies auf diesem Planeten. Ne? Ich habe selber 10 Jahre in London gelebt, über 10 Jahre. Ich kann nur jedem empfehlen, der Deutschland als teures Mieterland bezeichnet oder eine Stadt wie München, wo ich lebe. Berlin ist natürlich auch teuer. Mal 10 Jahre oder ein paar Jahre in London zu leben. Ne? Und das ist noch extremer, ne? Also der durchschnittliche Haushalt, und ich meine jetzt sowohl Menschen, die eher auf dem Land leben, als auch solche, die in der Großstadt leben, der Durchschnitt über alle hinweg, irgendwo so um die 30%, also der durchschnittliche Haushalt, bitte nicht die Milliardäre oder Multimillionäre bedenken, also der durchschnittliche Haushalt irgendwo zwischen 25% und 35% seines Nettoeinkommens für Miete aufwendet, das ist weltweit irgendwo so eine grobe Richtmarke. Ne? Jeder einzelne Haushalt, da kann es ganz anders aussehen.
Ja, klar. Ja,
das war in den 70er Jahren so, in den 90er Jahren so und das ist so als Peilgröße in jedem Land so. Ne? Und dann in Phasen, in denen halt die Immobilienpreise stark steigen und die Mieten dann mit Verzögerung auch stark steigen, bist du eher am oberen Ende dieser Range. Dann würde normalerweise die Bautätigkeit zunehmen und das Angebot steigen, wenn nicht ein Staat so bescheuert verhalten würde wie der deutsche Staat. Und dann würde dieses Ungleichgewicht, also steigende Mieten, steigende Preise wieder allmählich runterkommen. Ne?
Ja, klar. Das hilft dann natürlich nicht, wenn alles teurer wird und die ganze Regulatorik natürlich auch nicht förderlich ist dafür, ja, dass man mehr Wohnraum schafft. Vielleicht kurz zu den Preisen. Ich wohne in Frankfurt, das ist auch nicht ganz günstig. Aber ich hatte das Glück, diesen Sommer Urlaub zu machen in den USA an der Westküste. Und da war ich unter anderem in San Francisco und habe da einfach auch aus Interesse mal geschaut, was kostet da so ein One-Bedroom-Apartment. Und das sind, ich glaube, $4,000-$5,000. Also es ist unfassbar. Mhm. Unglaublich.
No, also sag mal, in einer Großstadt, das muss man jetzt fairerweise sagen, wird diese Erschwinglichkeit durchschnittlicher Bewohner von San Francisco mit seinem durchschnittlichen Nettoeinkommen versus also so eine Standard Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, da wird diese Quote schlechter sein, ne? Aber also eher 40% betragen oder ja, sowas, ne? Aber das heißt trotzdem nicht, weil auch die absoluten Einkommen natürlich in einer Großstadt höher sind, ne, dass in Geldeinheiten, in Dollars gerechnet, der Bewohner einer Großstadt am Ende schlechter stehen muss als der Bewohner auf dem Land, der nur eine Miete zahlt, die ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel ist, ne? Aber sei es wie es will.
Bedingt sich natürlich, ja, ist ganz klar, ne? Also
wir haben vor einiger Zeit einen Blogbeitrag geschrieben, wo wir auch mal die Wertsteigerung von Immobilien in Deutschland und in anderen Ländern über die letzten 55 Jahre seit 1970 uns mal angeschaut haben. Also das gibt vielleicht mal so eine gewisse Orientierung, weil viele Menschen überschätzen die Wertsteigerungen und Renditen von Immobilien. Und wenn wir uns jetzt mal diese Tabelle, die ich mitgebracht habe, aus einem Blogbeitrag von uns anschauen, die Spalte für Deutschland, ne? In den 55 Jahren von 1970 bis 2024, inflationsbereinigt wohlgemerkt, stieg die durchschnittliche deutsche Wohnimmobilienpreis um absolut kümmerliche 0,1% per annum. Ne? Ja. Das ist ein Desaster. Ist wahrscheinlich unter den 20, 25 Ländern weltweit, für die diese relativ High-Quality-Daten seit 1970 vorliegen, ist Deutschland da die rote Laterne. Sogar Japan, was jetzt hier nicht eigens aufgeführt wird in der Tabelle aus Platzgründen, war noch etwas besser als Deutschland, also höhere Renditen. Ne? Und die anderen Länder, die hier gezeigt werden, Schweiz, Niederlande, USA, ja auch deutlich höher. Aber selbst im Durchschnitt von 13 Ländern, die hier dieser Tabelle der rechten Spalte zugrunde liegen, über diese 55 Jahre eine reale inflationsbereinigte Wertsteigerung im Schnitt von nur 1,4%.
Und hier im Durchschnitt dieser 13 Länder ist unter anderem auch Japan mit berücksichtigt.
Ja, und Deutschland. Und auch einzelne Jahrzehnte, wie wir hier sehen können, da kann sogar mal, nehmen wir mal das schlechte Jahrzehnt 1995 bis 2004 in Deutschland, über 10 Jahre lang fielen die realen inflationsbereinigten Preise von Immobilien um 2% etwa im Jahr, also mit dem Zinseszinseffekt dann ein bisschen weniger als 20% über diese speziellen 10 Jahre. Und wenn man jetzt Cherry-Picking-mäßig die Daten raussucht und den maximalen kumulativen Preisrückgang im Aktienmarkt, würde man das maximale Drawdown nennen, also minus 31% im Jahr 2010. Und dann begann die goldene Immobilien-Dekade, ja, oder 12 Jahre bis 2021, Ende 2021. So. Und falls jemand jetzt fragt, wie sah es dann vor 1970 aus? Vor 1970 sah es so viel schlechter aus. Also im Immobilienmarkt hatten wir in den 70er Jahren möglicherweise so ein bisschen einen Strukturbruch im positiven Sinne für Immobilieneigentümer, weil in den 70er Jahren, 60er und 70er Jahren die weltweite Ökologiebewegung entstand. Kann sich heute unter den jungen Zuschauern heute kaum noch einer vorstellen, aber so das, was man Umweltschutz- und Ökologiebewegung nennt, das entstand in den 60er und 70er Jahren. Und in der Folge haben die Regierungen in allen westlichen Ländern dann erst in den 70er Jahren angefangen, Baugenehmigungen sozusagen so ein bisschen selektiver zu geben. Das hat zu einer, wenn man so will, gewissen Rationierung von Bauland, ne? Also du kannst ja nur da bauen, wo eine Baugenehmigung da ist, geführt. Und das ist so ein ganz neue Entwicklung gewesen in den 70er Jahren, die sich dann natürlich in den folgenden Jahrzehnten immer weiter verschärft hat. Und das führte dazu, dass Immobilienwertsteigerungen, Immobiliengrundstückswertsteigerungen ab 1970 deutlich höher waren als davor. Also wenn wir jetzt für die USA oder für andere Länder, wo es noch Daten gäbe, die weiter zurückreichen, dann würden wir sehen, also alles vor 1970 fast keine Steigerung und dann geht's erst nach oben, ne? Ja, also das ist erstmal, finde ich, ein ernüchterndes Bild.
Gut, man kann erstmal sagen, also aus Inflationsschutzsicht ist ja auch immer so ein Thema, wenn du die Immobilie hast, dann ist das eigentlich ein guter guter Schutz vor Inflation. Naja, also bei einer realen Rendite in den letzten 55 Jahren von 0,1%, gerade so, mit ganz viel gutem Willen, liegt's drüber natürlich. Die letzten 10, 15 Jahren waren besser.
Der Fairness halber muss man sagen, muss ich so ein klein bisschen noch reingrätschen. Okay, das sind nur die Wertsteigerungen. Ne? Wir können uns jetzt gleich mal quasi sozusagen Total Returns, wo alles mit drin ist, also auch Mieten bei der selbstgenutzten Wohnimmobilie, habe ich ja trotzdem einen Mieteffekt. Ich spare mir die Miete ein, das ist auch ein Ertrag.
Ja, ja.
Aber auch natürlich Instandhaltungskosten sind hier nicht mit drin und Transaktionskosten, die
also Dinge, die eher negativ wirken wieder.
Genau, also und auch der Effekt aus Fremdfinanzierung, der berühmte Hebeleffekt, Kredithebeleffekt, Leverage ist hier nicht mit drin. Hier sind nur die nackten Wertsteigerungen einer standardisierten Immobilie, also Zwei-Zimmer-Wohnung, guter Wohnwert oder was immer hier zugrunde liegt. Wobei die verschiedenen Wohnimmobilientypen ihren Preis nach hoch korrelieren. Also das Reihenhaus ist eine eigene Kategorie, korreliert aber sehr hoch mit Zwei-Zimmer-Wohnungen oder Drei-Zimmer-Wohnungen.
Ja, ne? dann lass uns doch gleich mal reinschauen in den Vergleich Eigenheimbesitzer zu jemandem, der seinen ETF-Sparplan fleißig bespart und stattdessen zur Miete wohnt. Da hast du auch was mitgebracht.
Das sind die gleichen 55 Jahre, auch aus einem Blogbeitrag von uns. Klar, hier haben wir nicht die Vermietersituation, sondern die Selbstnutzersituation. Also wo ja in Deutschland steuerliche Effekte nur begrenzt eine Rolle spielen. Sie sind schon auch mit drin, weil hier zum Beispiel Grunderwerbsteuer, die in Deutschland relativ hoch ist. Und generell die Kauf- und Verkaufskosten für Immobilien sind in Deutschland im weltweiten Mittel eher hoch. Aber auch in den USA zahlst du 6, 7, 8% Transaktionskosten, wenn du eine Immobilie kaufst und verkaufst. Ne? In Deutschland sind es nochmal 2, 3, 4 Prozentpunkte mehr. In den USA zum Beispiel eine wesentlich höhere Grundsteuer. So, aber das ist alles hier drin. Wie wird hier verglichen? Hier wird verglichen ein Mieter und ein Eigenheimbesitzer, die in der gleichen Immobilie wohnen. Da liegt ein Immobilienindex zugrunde. Der Mieter mietet diese Immobilie, der Eigenheimbesitzer kauft sie mit einem 70% Kredit, zahlt den dann über die folgenden 30 Jahre annuitätisch ab, auf der Basis einer 10-jährigen Zinsbindung. Also mit anderen Worten, der Zinssatz wechselt alle 10 Jahre ein bisschen. Und bis 2021 ging er eigentlich immer weiter zurück, ne? Mhm. Und hier sind alle Kosten drin. Also die Steuern sind drin, die Abgeltungssteuer für den ETF-Anleger. Bis 2008 waren Kursgewinne noch steuerfrei in Deutschland für Privatanleger und so weiter. Ist alles mit drin hier. Ne? So, und jetzt schauen wir uns mal den Fall 1 an. Und da sehen wir ja, dass das Endvermögen, das der Mieter erreicht hat, weit, weit höher, dreimal so hoch ist wie das des Eigenheimbesitzers. Woran hängt das? Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel in diesen 30 Jahren die Zinsen sehr, sehr hoch waren, die Fremdfinanzierungszinsen. Mhm. Wir hatten da so Fremdfinanzierungszinsen von 9, 10, 11%.
Zweistellig.
Ja, im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Immobilienrenditen waren relativ schlecht. Wir hatten aber einen relativ guten Aktienzeitraum in diesen 30 Jahren und so weiter. Und da natürlich sozusagen der Zinseszinseffekt über so einen 30-Jahres-Zeitraum dann auf ein Jahr bezogen relativ unscheinbare Unterschiede quasi aufbläst. Also wenn du jetzt sagst, okay, auf ein Jahr bezogen war das ETF-Investment abzüglich der Mieten nur um 2% weniger rentabel. Aber wenn du so einen Unterschied 30 Jahre lang hast, dann ergibt das natürlich einen riesigen Hebel sozusagen. Und ich brauche jetzt nicht ganze Balkenchart nochmal runter deklamieren. Wir sehen, dass sozusagen in der jüngeren Vergangenheit, das Spiel so quasi etwas ausgeglichener ist oder ausgeglichen ist. Da muss man allerdings sagen, also die drei ganz rechten Konstellationen, die natürlich keine 30 Jahre mehr umfassen, die sind natürlich so quasi, da ist der Marathon erst so bei der Halbzeit oder noch nicht mal. Ne?
Ja, ja. Die Repräsentativität, je weiter man auch nach rechts in der Grafik schaut, nimmt natürlich ab, logischerweise. Ja. Aber zumindest hat die Immobilie hier zum Teil mal einen Vorsprung sich erarbeitet.
Ja. Auf alle Fälle die Quintessenz aus dieser Untersuchung und wer sich das genauer anschauen möchte, bitte einfach den Blogbeitrag googeln. Und da sind, also die Quintessenz ist, nein, Mieten ist nicht zwangsläufig schlechter. Im Gegenteil, es ist typischerweise, wenn der Mieter die Disziplin aufbringt, gleich viel Konsumverzicht, so muss ich es formulieren, zu leisten, wie der Eigenheimbesitzer, der halt 30 Jahre lang seinen Immobilienkredit abstottert, ne, und deswegen halt nicht jedes Jahr auf die Malediven oder nach San Francisco in den Urlaub fährt, sondern meinetwegen nur jedes zweite Jahr in den ersten 10 Jahren in den Urlaub fährt, ein kleineres Auto fährt und so weiter, damit eben der Immobilienkredit gut abgestottert werden kann und so weiter. Und wenn und von unserem Mieter mit seinem ETF-Fondssparplan erwarten wir ja nicht mehr Opfer. Er muss einfach nur genau das gleiche Opfer bringen im Sinne von Konsumverzicht. Also mit anderen Worten, die Differenz, am Anfang investiert er praktisch das Eigenkapital des Eigenheimbesitzers in ein ETF-Investment und danach in einen ETF-Sparplan in MSCI World oder globalen Aktienindex, weil er jeden Monat so 20-30% weniger ausgibt als der Eigenheimbesitzer für seine Annuität, für die verdurchschnittlichte Instandhaltung, für die Grundsteuer und für die Versicherung. Und dieses Delta, diese Differenz muss unser ETF-Sparer Mieter natürlich auch diszipliniert 30 Jahre lang in den ETF-Sparplan investieren.
Das ist definitiv Voraussetzung dafür, dass es ein guter Vergleich ist. Jetzt werden natürlich Kritiker sagen, na gut, da reden wir jetzt nur über den Eigenheimbesitzer. Was ist denn mit dem, der in Immobilien investiert und die dann als Kapitalanlage nutzt und vermietet? Denn da gibt's ja auch immer gerne Werbemaßnahmen von ganz vielen Immobilienfachleuten, Vermittlern und so weiter und so fort. Hört sich aus meiner Sicht eigentlich auch erstmal schlüssig an. Die Inflation beispielsweise hilft dir ja beim Abtragen des Kredits. Ja, die ist ja sozusagen Rückenwind für dich. Zumindest wird das so dargestellt, genauso wie die ganzen Steuervorteile, Abschreibung und so weiter, die du absetzen kannst von der Steuer.
Genau, so heißt es.
Das sind quasi zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind und die auch immer wieder ins Feld geführt werden.
Wir könnten vielleicht mal so eine Werbeanzeige einblenden von einem Makler, ein Plakat, das ich fotografiert habe bei mir in München-Harlaching um die Ecke, wo ein Münchner Makler hier schreibt, Inflation und Staat zahlen mit. Damit soll zum Ausdruck bekommen, dass ein Immobilieninvestor, hier geht es um Vermietungsimmobilien, wo dieser Gesichtspunkt würde eigentlich auch für selbstgenutzte Immobilien gelten, der einen Kredit aufnimmt, ne? Dessen Einkünfte, also Gehalt oder sonstige Einkünfte, das steigt mit der Inflation, während ja die Kreditsumme fixiert ist, nominal fixiert. Ja. Und auch die Zinsen, wenn ich eine 10-jährige Zinsbindung habe, die gehen erstmal zumindest innerhalb dieser 10-jährigen Zinsbindung nicht nach oben, ne, sondern bleiben. Und also meine Einkünfte, Cash-Inflows gehen mit der Inflation nach oben, während zumindest ein großer Teil, also die Tilgung und teilweise auch der Zins, scheinen nicht nach oben zu gehen, sind fixiert. Warum ist diese Annahme falsch? Warum erzählt uns unsere Maklerin hier Bullshit? Dazu haben wir auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, die Inflation entwertet meine Schulden, träum weiter oder so ähnlich heißt der. Bitte googeln, wer es genau wissen möchte. Diese uralte Theorie aus dem Immobilienmarkt, die auch gerne Banker, wenn sie Immobilienkredite vertreiben, vermarkten, immer wieder wiederholen, die so scheinplausibel klingt, wenn man sie zum ersten Mal hört, die stimmt einfach nicht. Und warum? Sie stimmt deswegen in Bezug auf Immobilienkredite nicht, weil die Inflation in den Zinssätzen ja eingepreist ist. In den 70er Jahren, wir hatten es vorhin erwähnt, waren Immobilienfinanzierungszinsen in Deutschland zweistellig. In den USA, in Großbritannien noch höher. Also in Großbritannien gab es Immobilienkredite in den 70er Jahren für 25%. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Weil die Inflation.
25% Zinsen pro Jahr.
Ja. Weil die Inflation dort auch 22% war oder sowas in der Größenordnung in Großbritannien, ja. Also mit anderen Worten, der Markt, ne, also die Banken, die solche Kredite anbieten und der Kapitalmarkt, also alle, die verleihen, Geld verleihen, die sind doch nicht doof. Glaubst du allen Ernstes? Also wenn, mit anderen Worten, der Markt erwartet zu jedem gegebenen Zeitpunkt eine gewisse Inflationsrate. Kann man im Anleihenmarkt ganz exakt berechnen, die sogenannte Break-Even-Inflationsrate. Also mit anderen Worten, Expected Inflation, das was der Anleihenmarkt kollektiv erwartet an Inflation. Und das ist natürlich in den Zinsen mit drin, in den Nominalzinsen. Mit anderen Worten, wenn ich zwei Länder habe, A und B, nehmen wir mal an, A ist die Schweiz, nennt man niedrige Inflation, und B ist Mexiko oder die Türkei. Sag mal, die Türkei hat 15% Inflation, ist schon mal ein gutes Jahr.
Ja, ist ein gutes Jahr.
Ja. Mhm. Dann sind natürlich die Nominalzinsen um dieses Delta irgendwo 15 Prozentpunkte Inflation, ne? Sie sind in der Türkei, um diese 15% sind die Zinsen auch höher. Also mit anderen Worten, ich kriege nichts geschenkt. Ja, die Inflation entwertet meinen Kredit, aber nur den Kredit, der vorher durch die Inflation aufinflationiert wurde. Ne? Mhm. Also ich kriege nichts durch die Inflation geschenkt. Ne? Mhm. Unsere liebe Maklerin, die erzählt ja auch, der Staat zahlt mit. Damit meint die Maklerin, dass ein, jetzt kommen wir zu den Vermietungsimmobilien, also ein Aspekt, der in Deutschland nur Vermietern hilft, nicht Selbstnutzern. Ich habe sozusagen, ich kann bestimmte Kosten, nämlich Instandhaltung bei einer Immobilie, die AFA bei einer vermieteten Immobilie, die Abschreibung oder Absetzung für Abnutzung und auch die Zinskomponente im Kapitaldienst, die kann ich steuerlich geltend machen, die kann ich von meinen Einkünften absetzen. Also habe dadurch einen Steuervorteil. Also wenn ich 30% Steuern zahle, dann würde ich 30% von diesen Kosten sozusagen in Form von Steuern einsparen. Stimmt das? Naja, da kann man auch, also zahlt der Staat mit sozusagen. Ne? Mhm. Da kann man auch ein großes Fragezeichen hinmachen, ne? Weil nämlich diese Steuervorteile, die ein bestimmtes Asset oder eine bestimmte Asset-Klasse, Anlageklasse bekommt vom Staat, die sind ja allgemein bekannt, und deswegen werden sie eingepreist. Ne? Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Ne? In Deutschland ist ja die Grunderwerbsteuer relativ hoch, je nach Bundesland zwischen 3,5% und 6% Steuern. Jetzt sagen wir mal, der Einfachheit halber, sie wäre überall 5% in allen Bundesländern. Jetzt würden wir mal annehmen, der deutsche Staat sagt, wir hauen jetzt wirklich brutal drauf, wir haben ja ein Schuldenproblem in diesem Staat, ein Steuereinkünfteproblem. Wir verdoppeln jetzt die Grunderwerbsteuer, die bundesweit in unserem Gedankenexperiment bisher 5% betrug, auf 10%. Mhm. Welchen Einfluss hätte das auf den Immobilien, auf den Preis der durchschnittlichen Immobilien in Deutschland?
Keinen.
Einen negativen, der würde normalerweise also nicht.
Also quasi so, dass es am Ende nach
ja.
Steuern, das so, der so gleiche, meinst du, ja. So meine ich.
Genau. Ja.
Also der Preis wird sinken.
Ja, also mit anderen Worten, klar, es spielt noch so ein bisschen eine Rolle, wann das kommt und wie die alternativen Investment-Opportunitäten für alle Anleger sind. Mhm. Aber grundsätzlich in unserem einfachen Gedankenexperiment müsstest du eigentlich schlussfolgern, dass der Preis der durchschnittlichen Immobilie dann um 5% fällt.
Also die Differenz quasi, die auf die Grunderwerbsteuer draufkommt.
Angenommen Österreich, die Schweiz, Belgien, Niederlande, also sozusagen Länder, die drumherum sind, machen das nicht. Ne? Dann gibt es viele Leute, die sagen, okay, insbesondere Vermieter, ne, bei denen es jetzt nicht so wichtig ist, wo die Immobilie steht. Ne? Mhm. Die haben Alternativen, wo diese Steuererhöhung nicht stattgefunden hat. Ne? Und damit das Investment in Deutschland mit dem Investment in den Niederlanden, beides sind Wohnimmobilien, sozusagen die systemischen Risiken sind eigentlich die gleichen.
Gut vergleichbare Märkte.
Müssen per Arbitrage-Mechanismus muss der Preis der deutschen Immobilie um 5% steigen, nachdem jetzt die Kosten durch den Staat um 5% gestiegen sind, müssen die Preise um 5% abnehmen, weil ja im alternativen Land dieser negative Effekt nicht stattgefunden hat. Ne? Mhm. Also es ist das Gesetz des Preisausgleichs, Arbitrage und so weiter. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, Steuereffekte sind in der Regel eingepreist. Mhm. Ne? Und klar, wenn ich jetzt ein Anleger bin, einer unter 100, der einen für die allermeisten anderen Investoren möglichen Steuereffekt ich nicht ausnutzen kann, das ist ein echter Nachteil.
Mhm.
Das ist ein echter Nachteil. Ne?
Aber wenn die Bedingungen für alle gleich sind, dann ist...
Auf jeden Fall, die Inflation entwertet Schulden nicht. Sie tut's technisch gesehen, aber nur weil sozusagen die Inflation den Schuldendienst vorher um genau diesen Betrag erhöht hat. Und sogenannte Steuervorteile sind im Grunde genommen eingepreist. Die sind deswegen, also mit anderen Worten, nur weil ich mit einem Investment Steuern spare, ist es nicht automatisch ein besseres Investment als ein anderes, bei dem ich diesen Steuervorteil nicht habe.
Damit haben wir, glaube ich, die Direktinvestments einmal abgehakt. Dann ist ja die naheliegende Frage, ob man nicht einfach über liquide Investments in Immobilien investieren könnte. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Immobilienfonds, offene, geschlossene Immobilienfonds, sogenannte REIT-Aktiengesellschaften, auch über ETFs logischerweise. Was hältst du von diesen Optionen? Sind die aus deiner Sicht auch einfach besser darstellbar für einen normalen Privatanlegerhaushalt?
Fangen wir mal mit den besonders schlechten Alternativen an, mit den offenen Immobilienfonds. Mhm. Das ist so eine deutsche Spezialität, ein deutscher Sonderweg. Immer wenn Deutschland einen Sonderweg einschlägt, muss man vorsichtig sein. Also offene Immobilienfonds als Produkt, das frei an Privatanleger vertrieben werden darf, gibt es in anderen Ländern mit besserem Anlegerschutz, zum Beispiel USA und Großbritannien, nicht. Mhm. Aus guten Gründen, weil die amerikanische Finanzaufsicht, die britische Finanzaufsicht sagt, ein illiquides Asset wie Immobilien, und es geht hier nicht um börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, ne? Sondern so ein offener Immobilienfonds, der sammelt halt meinetwegen eine Milliarde ein und kauft dafür, keine Ahnung was, 50 Mehrfamilienhäuser oder irgend sowas. Also das ist ein relativ kleines Immobilienportfolio, meistens auch noch schlecht diversifiziert, weil alles in einer Region, in einem Land ist und auch nur ein Immobilientyp und so weiter. Fairnesshalber meistens Gewerbeimmobilien, nicht Wohnimmobilien. Aber wie auch immer, in dieses Investment können ja die Leute sozusagen in Anführungszeichen börsentäglich rein und raus gehen. Oder so wäre es an sich, so kaufen sie es, so stellen sie sich es vor. Aber die zugrunde liegenden Investments, diese Immobilien, sind ja komplett illiquide. So. Und hier haben wir einen riesen Mismatch, ne, aus der Sicht der Fondsgesellschaft. Das funktioniert einfach nicht. Das ging in der großen Finanzkrise 2011, 12, für die offenen Immobilienfonds, die es in Deutschland damals gab, ich glaube 40, brutal schief. Also die Hälfte von den 40 damals geriet in so eine Illiquiditätszwangslage, also im Grunde genommen wurden insolvent, ne? Mhm. Mussten dann Anteilsrückgaben blockieren, wurden sozusagen eingefroren. Dann kam der Gesetzgeber und hat so eine Heftpflasterreform, ich glaube ab 2013 letztlich implementiert, die darauf hinauslief, dass man die Anteile nicht mehr sofort zurückgeben kann, sondern so eine Wartefrist von 12 Monaten hat. Mhm. Also man muss so eine Art Kündigungsfrist hat. Wenn man nicht 12 Monate warten will, dann kann man diese Anteile auch auf dem sogenannten Zweitmarkt vorzeitig verkaufen zu einem dicken, fetten Discount, Abschlag. Ne?
Ja. Mhm. Ja, klar. Das ist ja, glaube ich, auch letztens jetzt passiert mit einem Fonds, wo es auch einen krassen Mismatch gab zwischen dem, was reported wurde, und das, was dann am Markt erziehbar war. Da kam dann zu großen Verlusten bei Privatanlegern.
Also offene Immobilienfonds, ganz schlechte Idee, aber die sind erstaunlich populär in Deutschland, ne?
Ja, weil es vermutlich, würde ich sagen, Immobilien an sich sehr, sehr populär sind hier in Deutschland und natürlich auch gut zu vermarkten sind, ne? Betongold, sehr solide. Dann wäre natürlich jetzt die Frage, wir wollen es liquide halten im Portfolio, dann sind natürlich am naheliegendsten sogenannte Immobiliengesellschaften. In Amerika gibt es, glaube ich, sogar hier in Deutschland, aber sehr, sehr im geringen Ausmaß, aber in Amerika vor allen Dingen, gibt es diese Real Estate Investment Trust Gesellschaften, die auch über gewisse Steuervorteile tatsächlich verfügen, wenn sie gewisse Ausschüttungsquoten erfüllen. Also jetzt zum Beispiel für Einkommensinvestoren sehr, sehr beliebt. Wie siehst du REITs und REIT-ETFs für Privatanleger?
Also Immobilienaktien-ETFs, das ist eigentlich so der allgemeinere Begriff, sind eine sehr interessante Anlageklasse. Das sind im Grunde genommen meistens relativ kleine Unternehmen, also klein, wenn man die mit den üblichen Börsengrößenkategorien vergleicht. In Deutschland oder in Europa ist eines der größten die Vonovia. Es ist der größte Wohnimmobilienvermieter in Europa. Börsennotiert. Du hast es ja schon angedeutet, es gibt REIT-Gesetze in so vermutlich in jedem Land, auch in Deutschland. Wenn ich mich als Immobilienvermieter dem REIT-Gesetz freiwillig, dem nationalen REIT-Gesetz freiwillig unterwerfe, dann werde ich weitgehend von der Körperschaftssteuer befreit. Klingt erstmal saumäßig gut. Ich muss allerdings im Gegenzug mich verpflichten, du hast es auch schon angedeutet, ich glaube 95% des Jahresgewinns in jedem Kalenderjahr in Gestalt von Dividenden auszuschütten.
Wobei nach Instandhaltung, also natürlich die ganzen nötigen Investitionen, die dürfen natürlich abgezogen werden davon.
Und in den USA gibt es praktisch überhaupt kein Immobilienunternehmen, das nicht ein REIT ist. Also alle unterwerfen sich diesem Gesetz, das muss man nicht, das ist wichtig. Ne? Also man kann sagen, ich möchte keine REIT-Gesellschaft sein, ich bin ein Immobilienunternehmen, ein großer Vermieter, aber ich möchte keine REIT-Gesellschaft sein, dann habe ich diesen Steuervorteil nicht. Jetzt würde man fragen, das würde doch jeder machen. Nicht unbedingt, also in den USA sind es fast alle, die es machen, wegen des Steuervorteils. Aber ich habe als Unternehmen auch einen gravierenden Nachteil. Ich kann unter diesen Umständen ja eigentlich nicht mehr wachsen als Unternehmen. Ich kann nicht mehr organisch wachsen, so muss ich es ausdrücken, weil ich ja meinen Gewinn immer ausschütte, komplett. Ne? Also wie soll ich dann...
Außer die Erweiterungs- und Instandhaltungsinvestitionen, die du tätigen darfst.
Gut, jetzt gehen wir so in die Details, aber im Wesentlichen, also Instandhaltungsinvestitionen, Reparaturen, die dürfen sie selbstverständlich machen, aber grundsätzlich muss dieses Unternehmen seinen gesamten Gewinn oder nahezu den gesamten Gewinn ausschütten, kann also keine Gewinne thesaurieren, kann aus eigener Kraft damit nicht wachsen.
Ja.
Ne? Ja. Und auch seine Bonität wird immer begrenzt sein. Es kann, weil es ja nicht wächst, kann es keine größeren Kredite
keine
aufnehmen.
Keine signifikanten Rücklagen bilden oder so. Mhm.
Und für ein Unternehmen ist das erstmal, das ist praktisch wie mit Handschellen oder mit einem Zwangsjacke die ganze Zeit durch die Gegend laufen als Unternehmen. Das ist eigentlich der maßgebliche Grund, warum in Deutschland so gut wie kein Unternehmen, wo es auch ein REIT-Gesetz gibt, grundsätzlich genauso strukturiert ist wie in den USA, aber die Unternehmen, also Vonovia,
ist kein REIT.
Ja. Ja. Und weil sozusagen die Unternehmensentwicklung, das Unternehmenswachstum in so einem REIT-Szenario fast unmöglich ist. Ne? Mhm. Ich kann einen neuen REIT gründen, also neues Kapital einsammeln, ne? Und dann wieder so im Steady-State-Modus operieren, steuerbegünstigt, aber ich kann nicht wachsen. Ne? Mhm. Und vorhin hat man gesagt, Steuervorteile sind eingepreist und hier sehen wir es auch. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich bin sicher, das Ergebnis würde so rauskommen, wie ich es jetzt abstrakt beschreibe. Die Aktionärsrendite betrachte von einem reinen REIT-ETF, also börsennotierte REIT-Gesellschaften, Index, da gibt es keine Stockpicking-Vorteile oder Nachteile, sondern weil es ja ein passives Investment ist, mit einem entsprechenden passiven Immobilienunternehmensaktienindex, wo nur Unternehmen drin sind, wie die Vonovia, die keine REITs sind. Es würde eine sehr ähnliche Rendite für den Aktionär rauskommen, obwohl die REIT-Variante extreme Steuervorteile hat. Ne? Ja. Da gäbe es natürlich die Ausschüttungen, ne? Die gibt's. Die Ausschüttungsrendite wäre bei der REIT-Variante wesentlich höher, aber die Gesamtrendite, also Ausschüttungsrendite plus Kurssteigerung, die wäre wahrscheinlich sehr ähnlich.
Und man sollte auch nicht vergessen, normale Immobiliengesellschaften zahlen ja durchaus auch üppige Dividenden, vielleicht nicht bis an die Grenze des Machbaren, aber oft üppig.
Also diese Steuervorteile sind eben auch eingepreist und wie auch immer, sowas kann man machen, wenn man eine Meinung hat, positive Meinung zum Immobiliensektor. Immobilien sind tendenziell Small-Value-Aktien sozusagen. Also das sind günstig bewertete Unternehmen mit niedrigen KGVs, hoher Dividendenrendite.
Und kleinere Unternehmen.
Im S&P 500, glaube ich, gibt es kein einziges Immobilienunternehmen. Ne?
Ja, es könnte eng werden, ja.
Aber man muss auch sehen, wer jetzt wirklich quasi in einen globalen Aktienindex investiert und versucht auch Small Caps mit drin zu haben, was ja bekanntlich im MSCI World nicht der Fall ist, sondern entweder sich einen Small Cap Index zusätzlich reinholt ins Depot oder gleich ACWI, IMI oder wie auch immer die Indizes heißen mit globalen Aktienindizes mit Small Cap Komponente, da sind natürlich auch Immobilienaktiengesellschaften, die Vonovias dieser Welt mit drin.
Das ist mir aufgefallen tatsächlich bei dem Thema, wenn wir über Alternativen sprechen und sagen, wir wollen Immobilien vielleicht als Beimischung hinzufügen ins Portfolio, kann man natürlich entweder sagen, es ist ohnehin mit drin. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann ich mich erinnern, vor einigen Auflagen in deinen Büchern hattest du noch explizit auch Musterportfolios mit Immobilienaktienbeimischung. Und in den neuesten Auflagen ist mir aufgefallen, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, dass die rausgefallen sind größtenteils.
Ist richtig beobachtet. Das hat eigentlich damit zu tun, dass bis vor 10 Jahren oder 8, 9 Jahren das Thema Small Value ETFs schwierig war. Also du hast einfach kaum ETFs gefunden, die diesen, ich hatte es ja vorhin angedeutet, also die meisten Immobilienunternehmen bewegen sich, wenn
du so ein
Raster hast, Gross Value und Large Cap, Small Cap, also so ein zweidimensionales Raster, dann sind Immobilien, Aktiengesellschaften, ob jetzt in REIT-Form oder auch in konventioneller Form, bewegen sich in diesem Quadranten Small Value tendenziell. Und den finde ich persönlich sehr interessant, weil man den Small Cap-Effekt damit ausnutzt und den Value-Effekt und mehr Renditen, die man sich erwartet in diesen Formen von Aktien. Und das konnte man sozusagen mit dem Immobiliensektor konnte man indirekt das abdecken. Und der Immobilien, also die Immobilienbranche, die vermietete Immobilienbranche, da sind ja Eigenheime nicht mit drin, Selbstnutzerimmobilien nicht mit drin, ja, ist sozusagen ist eine Branche, eine von vielen Branchen, macht in der Weltwirtschaft irgendwo 5-6% aus, vielleicht 7%, dürfte in einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sein. Mhm. Letzten Endes korreliert diese Branche so ein bisschen mit dem Small Value Sektor-Investing Ansatz. Ne? Und das war so einer der Hauptgründe, warum ich damals sagte, okay, das macht Sinn, wenn ich ohnehin im Small Cap und im Value-Bereich ein bisschen exponiert sein möchte, sowas gesondert reinzunehmen. Inzwischen denke ich, es gibt so viele gute, breit diversifizierte globale Aktienindex-Lösungen in Form von ETFs, einschließlich Value und Small Caps, dass das nicht mehr nötig ist.
Okay, das heißt, du hast ursprünglich auch die Entscheidung der Beimischung dieser Immobilienaktien nicht vor dem Hintergrund getroffen, dass Immobilien eine spannende Anlageklasse sind, weil so würde es ja der normale Privatanleger jetzt erstmal verstehen. Okay, ich habe jetzt irgendwie nicht die finanziellen Mittel, mir eine Immobilie zu kaufen und auch nicht das Eigenkapital und das wäre ein Riesenklumpen im Portfolio, aber 10% meines Portfolios könnte ich ja immobiliennah in solche Unternehmen investieren.
Nee, es war nicht der Rendite-Gesichtspunkt, also dass ich jetzt eine besonders hohe Renditeerwartung für Immobilien gehabt hätte, sondern eher diese Thematik, die ich vorhin schilderte und das sozusagen mal passable Evidenz dafür gab, dass die Immobilienbranche, weil sie schon so ein bisschen ein eigenes Gewerbe ist, ne, sie ist typischerweise relativ geleveraged, also viel, sie hängt so am Kredit- und Zinszyklus. Die Mietverträge im gewerblichen Bereich haben typischerweise so eine Laufzeit von 5 Jahren. Also mit anderen Worten, der Cashflow ist stabiler als in vielen anderen Branchen. Und auf der Basis dieser Theorie könnte man sagen, und das zeigt sich auch so ein bisschen an Korrelationsanalysen, dass der Immobiliensektor ein bisschen stabiler sein könnte, hat sich aber in den letzten Jahren nicht bewahrheitet als viele andere Branchen und daher wenig korreliert mit anderen Branchen und also so quasi so ein Korrelationsargument. Ich habe hier eine Komponente, die wenig korreliert mit ungefähr gleichen Renditen wie eine Small Value Komponente und das war so ein bisschen die Logik. Ne? Aber inzwischen, wie gesagt, gibt es andere Lösungen im Bereich Factor Investing und die Zeit der fallenden Zinsen ist halt einfach auch vorbei.
Sieht man übrigens sehr, sehr schön auch an so Immobilien-ETFs, Immobilienaktien-ETFs. Das hat da nochmal zusätzlich ins Kontor geschlagen und sie haben sich nicht so erholt wie der breite Aktienmarkt, das kann man schon so sagen. Zumindest das letzte Mal, als ich drauf geschaut habe, ich vermute, es hat sich nicht signifikant geändert. Noch persönlich, hast du Immobilien im Portfolio, physisch? Oder bist du da ganz den Aktien treu?
Nein, ich bin persönlich Mieter, also ich gönne mir eine schöne, große, auch nicht ganz billige Wohnung, weil ich, wie die meisten Menschen, natürlich gerne gut wohne, viel Platz habe und so weiter. Aber das muss man nicht über Eigentum machen, das kann man auch über Mieten machen. Ich möchte mein Kapital investieren in das, was ich glaube, was mir die beste Kombination aus hohen Renditen, Flexibilität, Liquidität und Freiheit gibt. Also Freiheit im Sinne von Flexibilität und Liquidität. Und das ist nicht der Immobilienmarkt. Mein Geld ist nicht investiert in eine geleveragte Immobilie, sondern in mein Unternehmen und zu einem nennenswerten Teil in den globalen Aktienmarkt und Anleihenmarkt. Also ich investiere mein freies Vermögen, was nicht im Unternehmen steckt, zu 100% vollständig identisch, wie es in meinen Büchern beschrieben wird. Und ich bin ein Mensch, der auch schon oft umgezogen ist. Auch das ist, wenn du ein Eigenheim anstrebst, dann solltest du zunächst mal die Vorstellung haben, ich möchte an diesem Platz, wo dieses, ob es jetzt eine Wohnung ist oder ein Haus, die nächsten 10 Jahre verbringen. Und das weiß ich sicher.
Mindestens.
Ja.
Am besten. Ja.
Und wenn du dieses Commitment sozusagen dir selber nicht geben kannst, weil du sagst, okay, aus beruflichen Gründen oder anderen Gründen kann es gut sein, dass ich in 3 Jahren umziehen werde, dann ist es schon mal schlecht, was zu kaufen. Ich habe 10 Jahre in London gelebt. In diesen 10 Jahren sind meine Freundin und ich damals in 3 verschiedenen Wohnungen gewesen und in diesen 3 verschiedenen Wohnungen nicht aus Notwendigkeit. Also wir mussten in London sein, das ist klar. Mhm. Aber nach 2 Jahren hatten wir so ein bisschen die Nase voll von der ersten Wohnung, weil die ein Stadtteil, wir hatten ihn dann kennengelernt, Hoxton hieß der, der war mal hip und wurde dann immer noch hipper und nicht mehr so alternativ wie am Anfang. Ja. Und war auch irgendwie von der ÖPNV-Anbindung zu meinem Büro nicht optimal, oder das merkte ich halt dann. Dann zogen wir in irgendeine praktische Immobilie und nach 3-4 Jahren war uns das da auch so ein bisschen, den Stadtteil kennen wir jetzt wollen wir noch ins West End, nach Notting Hill. Und ich habe, also das war jetzt einfach, als Eigenheimbesitzer wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Wir haben so quasi ganz London kennengelernt durch die Flexibilität des Mietens. Mhm. Ja, und das sind so Argumente, die neben der rein finanziellen Seite auch noch für Mieten sprechen.
Quasi in deiner Mandantschaft ist vermutlich sehr starkes Gewicht, aber in Immobilien, also viele deiner Mandanten haben vermutlich dann doch eher die Klumpen, der musst du eher schauen, dass ihr für ein breites, diversifiziertes Aktieninvestment auch werbt, oder?
Ja, also bei uns ist es so, wir haben rund 450 vermögende Kunden, Mandantenfamilien, das sind alles Millionäre, meistens mehrfache Millionäre, weil bei uns schon das Eintrittsticket in der Vermögensverwaltung 1 Million ist. Nahezu alle, also es dürfte weniger als 5% Ausnahmen geben, haben ein Eigenheim und viele auch vermietete Immobilien und so weiter. Und das Anliegen ist da eher wenn überhaupt das Immobilien-Exposure sozusagen, das Klumpenrisiko Immobilien abzubauen. Ne? Vermögende Menschen haben typischerweise sehr viel Immobilieninvestitionen, mehr als es eigentlich gesund ist, ne? Und für die meisten gesund ist. Und wenn man sich halt vorstellt, ein Immobilienmarkt ist nicht international integriert. Also der britische, der französische, der deutsche Wohnimmobilienmarkt, das sind eigenständige Märkte. Da findet nur eine begrenzte Arbitrage statt. Also sagen wir mal, ein kanadischer Immobilieninvestor, der wird jetzt sich zweimal überlegen, ob er in deutsche Immobilien investiert, ne? Weil er sich da nicht auskennt. Deutschland hat halt, wie wir wissen, ein Wirtschaftswachstumsproblem, ein gravierendes. Wir sind ein überbürokratisiertes, überreguliertes Land. Wir haben sehr hohe Steuerbelastungen. Auch die Staatsverschuldung ist nicht mehr quasi so niedrig, wie man sich das wünschen würde. Wir sind wahrscheinlich faktisch in einer Schuldenunion mit den südeuropäischen Ländern, juristisch gesehen noch nicht, aber faktisch schon. Das sind alles keine günstigen Aussichten und letztlich sind die Regierungen, meine persönliche Meinung, in den letzten 20 Jahren zunehmend unfähig gewesen, die Strukturprobleme, die wir haben, auch tatsächlich anzugehen, ne? Also zum Beispiel so eine Entbürokratisierung, Deregulierung ist ja nicht möglich. Ne? Wenn man sich das alles vorstellt, dann muss man sich fragen, soll man das Geld, soll man 90% oder 100% seines Vermögens in diesem Land mit seinen relativ schlechten wirtschaftlichen Perspektiven investieren? Wenn ich jetzt ein Kapitalmarktanleger bin, dann ist die Antwort auf diese Frage: Natürlich nicht.
Ja, ja. Und die Möglichkeiten bestehen ja, die sehr, sehr einfach und sehr, sehr einfach für uns alle darstellbar sind und vor allen Dingen zu sehr, sehr günstigen Kosten global diversifiziert zu investieren. Ob jetzt mit Immobilien-Exposure oder größerem Immobilien-Exposure in Immobilienaktien oder in anderer Form, kann am Ende ja jeder für sich entscheiden.
Genau, und ein Eigenheim ist, also Wohnung oder Haus ist eine, zum großen Teil eine Lifestyle-Entscheidung, nicht nur, ne? Sie ist auch eine Investment-Entscheidung, aber eben im Unterschied zu einem ETF-Portfolio ist es auch partiell eine Lifestyle-Entscheidung. Und wenn ich sage, ich möchte halt mit meinen 4 Kindern und 3 Frauen.
eine Frau und 2 Hunde vielleicht.
Dann genau, noch. In einem schönen Eigenheim wohnen, wo ich die Wände, beliebig viele Löcher in die Wände reinbohren kann und alles rosarot streichen kann. Dann ist ein Eigenheim, und wenn ich es mir leisten kann, dann ist das wahrscheinlich die richtige Lösung. Hm. Aber soll ich dann, wenn ich darüber hinaus noch Geld habe, soll ich dann sagen, jetzt vergrößere ich mein Deutschland-Exposure noch weiter, obwohl ich für das über das Eigenheim hinausgehende Kapital ja leicht zugängliche Lösungen hätte, nämlich ETF-Lösungen als Beispiel, die nicht dieses Deutschland-Risiko haben. Da kann ich global investieren im Aktienmarkt, im Anleihenmarkt, im Rohstoffmarkt, im Edelmetallmarkt, im Kryptomarkt, ohne Deutschland-Risiko. Deutsches Steuerrisiko, aber nicht deutsches Wirtschaftsrisiko.
Gerd, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder hier zu begrüßen. Bis dahin.